Es ist Freitag, der 10. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder bei uns zu Gast ist. Sie ist vermutlich, ganz sicher sogar, eine der spannendsten Stimmen des jungen Journalismus. Sie moderiert bei ZDF heute live und sie gehört zum Moderationsteam des Funkformats Die da oben. Dazu gibt es einen Podcast, der heißt Absolute Mehrheit. Das lohnt sich sehr. Außerdem kommt sie aus der Stadt der DFB-Pokalsiegerinnen Wolfsburg und möchte deshalb vermutlich ihrer Heimatstadt gratulieren, Viktoria Reichelt. Herzlich willkommen.
Also ganz lieben Dank für dieses nette Intro und danke, dass du auch gleich meine glorreiche Heimatstadt mit aufgebracht hast. Das ist natürlich mein ganzer Stolz, ja?
Ja, selbstverständlich.
Ja, na klar.
Ja, davon gehe ich aus. Ich hatte dir in der Vorbereitung dieses Podcasts, habe ich dich gefragt, ob du dich für Fußball interessierst. Das hast du also weit von dir gewesen und hast auch gleich diesen schweren Malus Wolfsburg hast du gleich dir angeheftet. Da bist du ja nicht allein. Corbinian Frenzel, der von uns sehr verehrte Corbinian Frenzel, kommt, soweit ich weiß, auch aus Wolfsburg. Also es ist schon so eine Art Schicksalsgemeinschaft, muss man sagen.
Genau, und man soll ja aber mit seinen eigenen Defiziten, mit seinen Schwächen einfach konfrontativ nach vorne gehen, dass einem da niemand was draus machen kann. Ich kenne die Sachen alle, Micky, Kommerzverein etc. Du kannst mich hier nicht foppen. Ich stehe dazu.
Okay, gut. Ich komme aus der Weltstadt Kassel-Brauxel. Mir ist es gänzlich fremd, wenn man aus einer Stadt kommt, über die die Leute sich lustig machen. Von daher kann ich dir also zwar dich meines Mitgefühls versichern, mehr kann ich aber zu Städten, die in einem gewissen Ruf stehen, überhaupt nicht sagen. Und wo wir von einem schlechten Ruf reden, möchte ich noch kurz vorweg schicken, dass die Bild-Zeitung sich mit, naja, es geht ein bisschen um die Airline, es geht aber viel mehr um die Maschinen, mit denen die Airline fliegt, beschäftigt. Ich zitiere die Bild: Wieder Geruch an Bord. Stinkhansa. Jumbo muss über Atlantik umdrehen. Besonders tragisch in der Kabine soll sich laut Passagieren auch eine Knochenmarkspende für einen Patienten in den USA befunden haben. Also es geht um den Flug LH430. Von Frankfurt nach Chicago und es gab offensichtlich Gestank an Bord und da musste man wieder umdrehen und angeblich war da auch eine Knochenmarkspende an Bord und das Ganze reiht sich ein in eine also nicht mehr enden wollende Serie von Pannen, die eigentlich immer wieder mit irgendeinem Modell der Boeing zu tun haben. Parallel dazu gibt es dann schon wieder Meldungen mit von der Landebahn abgekommenen Fliegern, geplatzte Reifen, also es reißt überhaupt nicht mehr ab und die Frage an dich, Vika, ist es möglicherweise so, dass vielleicht Boeing im Alleingang das Klima verbessert, weil einfach niemand mehr in so einen Flieger steigen möchte. Ist das vielleicht der Trick?
Wahrscheinlich hast du recht. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht steckt irgendwie die letzte Generation dahinter. Ich habe auch den Artikel gelesen und mich erstmal gefragt, was ist denn eigentlich, vielleicht auch mal Frage an euch alle, die hier zuhören, ein nicht identifizierbarer elektronischer Geruch?
Tja.
Ich habe mir da jetzt mehrere Minuten lang Gedanken zugemacht. Ich kann mir darunter gar nicht so viel vorstellen, ehrlich gesagt.
Kabelbrand, würde ich sagen, so Schmorbrand,
so
oder?
Schmorig,
im Zweifel,
okay.
Ne?
Ja.
Würde ich da sagen, also
ja.
Wär jetzt mein Gedanke.
Ja.
Ist aber nicht gut.
Ist nicht gut. Und ich habe mal ein bisschen in die Timeline reingeguckt. Gab ja auch schon Ölgeruch an Bord und so. Also ja, interessant auch, dass das nicht identifizierbar ist zum wiederholten Male.
Ja, das ist richtig. Das ist absolut beruhigend. Identifiziert wurde allerdings diese Person hier.
Gewinner des Tages.
Also an einem 10. Mai ist es für gewöhnlich so, dass wir eine Person namens Thomas Schmitty Schmidt feiern. Denn dieser Mann ist dreimal hintereinander schönster Berliner geworden. Zumindest wenn es um das Ranking des Stadtmagazins mit Vergnügen geht. Jetzt ist es nur so, der dreifache Gewinner, Schmitty, durfte nicht mehr mitmachen. Und von daher tat sich dann die Möglichkeit auf, für andere Personen schönster Berliner zu werden. Und das Ranking, du hast es möglicherweise verfolgt mit Vergnügen. Man kann ja auf die Instagram-Seite gehen.
Na klar.
Und da kann man sich anschauen, wer da so mitgelistet war. Die Plätze 11 bis 2 konnte man zur Stunde Instagram entnehmen. Wer ist dir da besonders aufgefallen in dieser Liste der schönsten Berliner?
Also ich bin natürlich großer Jannik Schümann-Fan, toller Schauspieler. Vorab möchte ich mal ganz kurz sagen, Klarstellung, Schönheit ist für mich keine Frage der Äußerlichkeiten. Ja, wir sind natürlich im Jahr 2024. Natürlich.
Selbstverständlich.
Miss und Mrs.-Wahlen sind ja total out, deswegen gehen wir ja auch nach Charakterwerten. Ich habe mich auch gewundert, dass Kai Wegner gar nicht auf der Liste war, nominiert.
Weil er so einen schönen Charakter hat? Oder? Achso, nee, der ist ja nicht. Nee, stimmt, Kai Wegner, du hast recht, ich habe den auch vermisst, ja.
Ja, ansonsten natürlich Felix Lobrecht, Klassiker, ich glaube auch jedes Jahr wieder beliebt. Ich bin auch großer Fan von Helge Mark, ein wahnsinnig witziger und innovativer TikToker. Aber ja, wie gesagt, für mich haben die alle gewonnen. Ich möchte da gar nicht so ranken. Aber steht jetzt schon fest, wer gewonnen hat?
Ja, das werde ich dir sofort verraten. Ach, okay. Zunächst einmal wird es natürlich riesigen Stress geben im Hause Florida, denn Jakob Lund ist auf Platz 5, sein Chef. Klaas-Häufer Umlauf ist nur auf Platz 10, also ist mit Ach und Krach in die Top 10 gerutscht. Aurel Merz, der Pferdeflüsterer, ist auf Platz 7. Also Glückwunsch dazu. Ich gehe davon aus, die Reiterlobby hat an dieser Stelle wohl nicht mitgestimmt. Und auf Platz 1, du hast den Namen bereits erwähnt, ist Felix Lobrecht. Felix Mensch. Lobrecht ist der schönste Mann Berlins. Und die Frage an dich, wie zufrieden bist du mit dieser Wahl? Ist das in Ordnung? Also auch alle, also jetzt mal die Normschönheit beiseite, sondern auch alle Faktoren einbeziehend.
Ja, ich glaube, Felix Lobrecht, auf den kann sich ja gefühlt ganz Deutschland irgendwie so einigen, ne? Auch in Zeiten des Aufruhrs, die Gesellschaft polarisiert, aber in Felix Lobrecht können sich viele wiederfinden. Von daher bin ich damit zufrieden. Ich erkenne das auch an und wünsche Felix Lobrecht ganz herzlichen Glückwunsch dazu.
Das Kleingedruckte.
Beschäftigte leisteten 2023 etwa 1,3 Milliarden Überstunden, die meisten davon unbezahlt. Das berichtet der Spiegel. Die Zahl geht in die Milliarden. Die Beschäftigten in Deutschland haben im vergangenen Jahr einem Medienbericht zufolge rund 1,3 Milliarden Überstunden geleistet. Davon waren 775 Millionen oder gut 58% unbezahlt, wie die Rheinische Post unter Berufung auf eine Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Frage der linken Abgeordneten Susanne Ferschel berichtet. Und das vorgelesen habend, kann man sich vielleicht dann auch schon mal etwas mehr vorstellen, warum so Dinge wie zum Beispiel die Vier-Tage-Woche von so vielen angestrebt wird. Und weil wir befinden uns ja in einer Zeit, in der sehr viel über das Arbeitsleben diskutiert wird. Vier-Tage-Woche versus 6-Tage-Woche in Griechenland. Also wir befinden uns auch in Zeiten, in denen man plötzlich auf die Griechen zeigt und sagt, guck mal hier, die fleißigen Griechen. Das hätte man 2010 wahrscheinlich so auch nicht gedacht.
Nee.
Und auf der anderen Seite sagt man, naja, aber die Wirtschaft in Deutschland, die lahmt und wir brauchen mehr Fachkräfte und wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Wir müssen den Arbeitsmarkt attraktiver gestalten und dann haben wir da ja auch noch das Bürgergeld, das die Leute dazu animiert, überhaupt nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Und dann hast du plötzlich eine solche Meldung.
Ja, ich fand das auch ganz interessant, weil das so ein bisschen die Debatte ad absurdum führt oder gewissermaßen challenged, die wir in Deutschland führen, nämlich, dass so wenig Leistungsbereitschaft hier herrscht und sowieso die ganz Jungen, die wollen ja gar nicht mehr arbeiten, ja, die wollen am liebsten noch, wollen die 3-Tage-Woche machen, die Gen Z, also die wird ja wahnsinnig verrufen. Ja, hat mich doch auch überrascht. Vor allem hat mich überrascht, dass das, glaube ich, auch der höchste Wert an Arbeitsleistung in Deutschland seit der Wiedervereinigung ist. Also schon ein beachtlicher Wert.
Ja, das überrascht mich tatsächlich auch. Und ich glaube, da muss man natürlich dann auch schon mal ansetzen. Also, dass zumindest die geleistete Arbeit dann auch anständig vergütet wird. Also Christian Lindner hat ja unlängst bei einer Bühnenveranstaltung gesagt, dass man auch mal wieder richtig Lust auf die Überstunde machen sollte. Das ist völlig okay, kann man als Finanzminister sagen. Also ich würde jetzt mal sagen, eine gute Idee wäre ja zum Beispiel schon mal, dass diese Überstunde bezahlt wird. Hätte ich zum Beispiel, also als jemand, der ja auch schon einige Jahre im Arbeitsleben ist, sage ich ganz ehrlich, ich habe eine Schwäche für bezahlte Arbeitsleistung. Will ich ganz offen sein.
Ja, da würde ich mich anschließen und ich glaube auch ein Großteil der Menschen, die diese Überstunden geleistet haben, würden da wohl mitgehen. Ich finde auch interessant, es gab doch letztes Jahr im Juni, glaube ich mal, so einen Vorschuss von Carsten Linnemann, ne, Generalsekretär der CDU, dass diese Überstunden, also alles, was über wöchentlich 40 Stunden hinausgeht, irgendwie steuerfrei sein soll.
Ja, warum nicht? Ne? Also ich meine, ich hätte es jetzt von der CDU nicht zwingend erwartet, aber die CDU hat ja sowieso manchmal ganz interessante Vorschläge. Ich bin ja bis heute traurig, dass sie in ihrem Grundsatzprogramm nicht den Gedanken aufgenommen haben, der auch mal im Raum lag, den Spitzensteuersatz zu erhöhen, also ich glaube jetzt irgendwie, sagen wir grob von 43 auf 45, da liegt er, glaube ich, dann, läge er dann. Und dafür aber den Spitzensteuersatz später anzusetzen. Also nicht schon irgendwo bei, ich weiß gar nicht, wo es liegt, bei 80 oder 70.000, sondern weiter hoch. Das hätte ich super gefunden und habe immer gesagt, wenn die das machen, was ja eigentlich ein eher sozialdemokratischer Gedanke ist, dann würde ich sie wahrscheinlich sogar wählen, weil das also der SPD bislang nicht eingefallen ist. Und ich finde das eine gute Idee. Also alles, was irgendwie A, die Mitte entlastet und B, dafür sorgt, dass Leute auch einfach Bock haben zu arbeiten, weil sie das Gefühl haben, dass dieses ganz klassische sozialdemokratische Aufstiegsversprechen, also dass man von seiner eigenen Arbeit gut leben kann, dass das erfüllt ist. Also alles, was dazu beiträgt, ist ja dann auch etwas, was den, ich zitiere gerne, sozialen Frieden in gewisser Hinsicht gewährleistet oder befördert.
Absolut. Ich glaube bloß, diese Zahlen zeigen wirklich diese Debatte, die wir seit Jahren führen über Leistungsbereitschaft und Arbeit muss sich wieder lohnen und so. Also es zeigt ganz deutlich, die Deutschen haben Bock auf Arbeit, beziehungsweise müssen die Deutschen in aktuellen Zeiten vielleicht auch einfach arbeiten, ne? Weil alles wird teurer und alles wird irgendwie, ne? Also
absolut.
Ich finde, das setzt dieser Debatte so einen ganz, ganz schönen Gegenpol.
Die Schlagzeile des Tages.
USA drohen mit Waffenstopp. Biden stößt an die Grenzen seiner Solidarität mit Israel. Das berichtet der Tagesspiegel. Diese Botschaft ist unüberhörbar wie ein Donnerhall. US-Präsident Joe Biden droht Israels Premier Benjamin Netanyahu nicht nur mit einem Lieferstopp für bestimmte amerikanische Waffen. Sein Verteidigungsminister Lloyd Austin bestätigt parallel, dass Biden die Drohung bereits wahrgemacht hat. Er hielt kürzlich 3.500 schwere Bomben zurück. Und ferner, um diesen Artikel zu zitieren, hat Joe Biden auch klargemacht, die Solidarität der USA mit Israel und die militärische Hilfe in seinem Existenzkampf seien eisenhart. Aber wenn Netanyahu amerikanische Waffen dazu nutzen wolle, dicht besiedelte Bevölkerungszentren anzugreifen, dann, Zitat, geben wir ihnen diese Unterstützung nicht. Das ist natürlich ein wahnsinnig schwieriger Spagat, den Joe Biden da zu leisten versucht und in Bidens Windschatten in gewisser Hinsicht ja immer auch Deutschland, die ja auch in anderen außenpolitischen Fragen sich immer sehr, sehr eng an den Supertanker USA andocken. Denn einerseits haben wir das Thema Staatsräson, Selbstverteidigungsrecht Israels und die Unterstützung. Und auf der anderen Seite hast du das Vorgehen einer Regierung Netanyahu, die man sicherlich völlig unbestritten als hochproblematisch bezeichnen kann. Und da befinden wir uns jetzt gerade.
Da befinden wir uns. 7 Monate geht dieser Krieg jetzt. Und ich finde interessant auch die die Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Ne? Erstmal zum Begriff der Staatsräson. Ich glaube, das weiß jetzt jeder, dass das so ist. Aber bis heute ist dieser Begriff Staatsräson, der sehr oft fällt, ja nicht so richtig definiert. Also genau. Man sagt Existenzrecht Israel und Unterstützung. Aber wie weit geht eigentlich eine Unterstützung in einem Krieg, zu dem Olaf Scholz, ich glaube, im Herbst letzten Jahres ja auch noch sagte, er verlasse sich darauf, dass Israel quasi im Rahmen des Völkerrechts handle mit moralischen Werten. Und bei seinem letzten Besuch in Israel, das war am 17. März, sagte er ja auch, wir können nicht zusehen, wie die Menschen in Gaza den Hungertod riskieren. Also auch da wird der Ton ja so langsam härter für deutsche Verhältnisse.
Ja.
Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind an so einem Nullpunkt auch angelangt. Jetzt, wo die Verhandlungen gescheitert sind, ne, und keiner weiß so richtig, wie es eigentlich danach auch weitergehen soll.
Ja, genau. Also man weiß es nicht. Und wie so viele Konflikte hat dieser Konflikt, glaube ich, zuvorderst so viele Ebenen, die gleichzeitig alle irgendwie ja eine tiefe Wahrheit beinhalten. Also du hast einerseits das Selbstverteidigungsrecht Israels und die Tatsache, dass aus Rafah ja auch Raketen nach Israel fliegen. Also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie ein ruhiger Ort und den greifen die an aus Lust und Laune. Gleichzeitig leben dort unglaublich viele Menschen und in einer, ich wollte erst schon Spezialoperation sagen, aber der Begriff ist aus nachvollziehbaren Gründen in anderem Kontext vielleicht ein bisschen vergiftet.
Gecancelt.
Aber ja, der ist wirklich gecancelt. Aber du musst natürlich militärisch klug vorgehen. Natürlich sitzt die Hamas in Rafah. Wie stark, wie heftig, das wissen wir alle nicht, das weiß vermutlich noch nicht mal Israel, aber es fliegen von dort aus Raketen Richtung Israel. Das wird ja auch gerne vergessen, dass die Bedrohung für den Staat Israel nach wie vor auch von dort aus ausgeht. Gleichzeitig hat natürlich die palästinensische Bevölkerung ein Recht, nicht in ihrem Leben bedroht zu sein. Und die israelische Regierung hat auch die Pflicht, es nicht eskalieren zu lassen, was auch immer das bedeutet. Und diese Dinge sind alle gleichzeitig wahr und sie sind alle gleichzeitig schwierig zu beurteilen, vor allen Dingen, wenn man von außen kommt. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich Joe Biden, der ja auch innenpolitisch ein Problem bekommt im Wahlkampf, denn das Label Genocide Joe, das hängt ihm seit Wochen an. Wir erleben, was an den Universitäten in den USA los ist, hier in Deutschland auch. Das ist also auch ganz verschiedene, ich will nicht, ja, sagen wir von mir aus auch verschiedene gefühlte Wahrheiten gibt, was diesen Konflikt angeht.
Absolut. Und ich glaube, was man sich gleichzeitig vor Augen führen muss, ist natürlich, dass auch wenn sich an der Begründung oder der Berechtigung für diesen Krieg von Seiten Israels nichts verändert hat, man sich ja schon angucken muss, was sind die definierten Ziele dieses Krieges. Es ist zum einen, die Hamas komplett auszulöschen, wo man auch bezweifeln kann, inwiefern das eigentlich möglich ist mit, du sagtest gerade, führenden Hamas-Persönlichkeiten in Rafah, aber auch nicht allen, so sagt man ja. Da wird auch vermutet, einige sind im Ausland, die erreicht man dort gar nicht. Und gleichzeitig eben auch das
Ziel, die größten Köpfe sitzen natürlich wie üblich irgendwo in Dubai oder sonst wo, nämlich genau da, wo sie mit der Scheiße, die sie selber angerichtet haben und ausgelöst haben und sich daran ergötzen, dass der Plan aufgeht, natürlich nie persönlich betroffen sind. Das kennen wir ja aus anderen Konflikten der Welt auch. Entschuldige die Unterbrechung.
Ja, nee, aber ist ja total richtig. Also dieses Ziel scheint man mit der aktuellen Kriegsführung schon mal nicht richtig erreichen zu können. Kriegsziel 2 ist dieses Nachhausebringen der Geiseln. Und auch da wissen wir, dass das jetzt in 7 Monaten Krieg nicht gelungen ist. Es sind immer noch wahnsinnig viele Geiseln in den Händen der Hamas. Man sagt ja auch, einige leben nicht mehr. Und da kann man natürlich, muss man großflächig besprechen, wie dieser Krieg geführt wird und ob er das erreicht. Und was mir in dieser ganzen Diskussion fehlt, und da haben wir auch bei ZDF Heute Live zu Beginn der Woche eine Sendung zugemacht, ist das Szenario danach. Mhm. Und auch das lässt sich in der Kriegsführung Netanjahus ja absolut überhaupt nicht erkennen, dass da irgendein Szenario für eine Zukunft des Gazastreifens, die es ja geben muss, mitbedacht wird.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Konto. Das Geschäftskonto, das zu dir passt. Es gibt Menschen, da könnte man sagen, die sind sowas wie Zeitreisende. Die haben eine Zeitmaschine erfunden. Oder sagen wir es mal anders, für die ist zumindest das Jahr gelaufen, obwohl es erst Ende Januar ist. Denn sie haben ihre Finanzen nicht im Griff. Sie haben ihr Konto nicht im Blick. Sie können es einfach nicht. Sie sind unstrukturiert. Und das ist als Privatperson schon nicht ganz so einfach. Wie soll es denn dann laufen, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, wenn man ein Geschäftskonto hat? Ja, und da kommt Konto ins Spiel. Denn das kann man alles einfacher gestalten. Dafür hat Konto genau die richtigen Möglichkeiten für Unternehmer. Denn Konto ist ein All-in-One-Geschäftskonto und Finanzmanagement-Tool, um die täglichen Unternehmensfinanzen im Team zu verwalten. Es beinhaltet Tools für eine automatisierte Buchhaltung mit digitalen Belegen und Spesen sowie Rechnungsverwaltung. Und die Integration zu Datev, LexOffice, Safdesk ist aber inklusive. Also mir wird regelrecht warm ums Herz, wenn ich das erzähle, denn das ist für mich perfekt. Wer mich kennt, weiß, ein bisschen besser strukturiert könnte ich auch sein. Naja, wo war ich? Ja, Rechnungs- und Belegmanagement, Lieferantenzahlung und effiziente Ausgabenverwaltung, alles erledigt in einer App. Mein Gott, effiziente Ausgabenverwaltung. Ich wäre wirklich, also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, verschiedene Mastercard-Karten ganz auf die Bedürfnisse der Teammitglieder angepasst zu nutzen. Konto eignet sich perfekt für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und vereinfachen wollen. Der Kundenservice ist 7 Tage die Woche für dich da. Und wenn du mehr über Konto und die Vorteile erfahren möchtest, dann schau am besten unter Konto, also Konto.com nach. Und natürlich, klar, gibt es alle Infos, auch wie immer, in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Endgültig zu weit gegangen.
Erneuter Angriff auf Politiker, AfD-Abgeordnete in Stuttgart angegriffen, das berichtet der Spiegel. Bei einer Festveranstaltung zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes sind 2 AfD-Politiker vor dem Landtag in Stuttgart angegriffen worden. Das bestätigte die Stuttgarter Polizei am Donnerstag. Die 2 Landtagsabgeordneten seien leicht verletzt worden. Eine ärztliche Versorgung sei aber nicht notwendig gewesen. Mutmaßliche Parteigegner hätten einen Stand der AfD-Landtagsfraktion auf dem Opernvorplatz in der Nähe des Landtags am Mittwochnachmittag blockiert und Banner in die Höhe gehalten. Zitat, in diesem Zusammenhang wurden Angehörige der Landtagsfraktion verbal und in der Folge körperlich angegangen, so die Polizei. Also zunächst einmal finde ich die Formulierung natürlich mutmaßliche Parteigegner, finde ich, also das ist Polizeisprech, klar, aber irgendwie ja auch, also ich glaube, es ist relativ deutlich, dass sie Parteigegner sind, wenn sie AfD-Abgeordnete angreifen. Und naja, bevor ich einen augenzwinkernden Kommentar abgebe, erstmal das, was glaube ich, ja, sich nicht nur gehört, sondern auch tief empfunden ist, dass das natürlich überhaupt nicht geht, dass das wirklich das Hinterletzte ist. Und das, was wir immer sagen, gerade in den letzten Tagen, wenn Menschen wie Franziska Giffey oder Ecke von der SPD angegriffen werden oder andere Vertreter der Grünen Partei oder der CDU, dass wir sagen, dass das nicht geht. Dass körperliche Gewalt, die ja oft der verbalen Gewalt folgt, gegen keinen, ich wollte erst sagen, ja doch, also gegen niemanden einfach, gegen keine Vertreter demokratischer Parteien und generell niemanden geht. Und das ist nicht nur so eine Folklore, sondern es ist meine tief empfundene Meinung. Denn du kannst ja nicht einerseits etwas einfordern für diejenigen, die du für gut und richtig erachtest, und etwas ignorieren, sobald es eine Partei betrifft, deren Programmatik du zutiefst ablehnst und du trotzdem dann so mit so einem halben Gefühl denkst, ja, aber auch irgendwie verdient haben sie es doch. Das geht natürlich nicht auf.
Nee, das ist natürlich eine total interessante Entwicklung, die diese Woche jetzt genommen hat, dass jetzt die AfD, ich würde mal sagen, sowohl hier Opfer geworden ist, aber auch in dem Gesamtkontext, den wir in diesem Wahlkampf haben und den wir wahrscheinlich auch noch weiter haben werden, auch mit Täter ist, weil ja schon viele mitgehen, ne, die sagen, die AfD hat die politische Rhetorik verroht, das politische Miteinander, es geht viel um Polarisierung, es geht viel auch um das Erschaffen eines Feindbildes. Und das Erschaffen eines Feindbildes funktioniert ja viel über so Dehumanisierung, ne? Also um Entmenschlichung. Und ja, wenn ich jemanden als Menschen gar nicht anerkenne, dann bin ich vielleicht auch eher gewillt, dem Gewalt anzutun. Ich finde das eine ganz interessante Entwicklung und ich sehe das wie du. Natürlich dürfen auch AfD-Politiker, Politikerinnen nicht angegriffen werden. Ja, und ich befürchte aber so ein bisschen, dass ich das, was sich diese Woche jetzt mehrfach wiederholt hat, dass wir das in diesem Europawahlkampf und vielleicht wahrscheinlich auch im Landtagswahlkampf und im Bundestagswahlkampf nächstes Jahr noch häufiger sehen werden.
Davon ist erschreckenderweise auszugehen. Also du hast natürlich komplett recht mit dem, was du sagst, weil die AfD sicherlich auf höchster Ebene den Ton hat nochmal verrutschen lassen. So Stichwort, wir werden sie jagen. Das ist ja so ein legendäres Zitat und das wird ja auch zu Recht angeführt. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, das Pendel schwingt ja immer in beide Richtungen. Also so Sätze wie Nazis auf die Schnauze hauen und AfD und dann so ein Scheißhaus-Emoji. Also ne, es ist klar, dass wir diese Partei ablehnen. Du und ich und viele andere auch. Aber diese Entmenschlichung passiert natürlich in beide Richtungen. Und das zeigt sich natürlich auch dort. Und die Standards, die du setzt und die hohen Standards, oder ist ja eigentlich noch nicht mal ein hoher Standard. Nee. Gewaltfreiheit ist ja kein hoher Standard. Das ist ja eigentlich so die Nulllinie, würde ich mal sagen.
Basic Human Decency.
Basic Human Decency. Und diesen Standard musst du natürlich anlegen, übrigens auch im Verbalen, wenn es um, ja, es sind nun mal einfach demokratische Mitbewerber, kannst nichts machen. Ich meine, klar, Nazis auf die Schnauze hauen ist ein Satz, den würde man als Figur grundsätzlich erstmal teilen, aber da ja nun mal die Nazis mit der AfD gerne und aus nachvollziehbaren Gründen gerne mal gleichgesetzt werden, ist der logische Schluss natürlich naheliegend, dass man sagt, naja klar, punch a Nazi in the face, guck mal, da sind doch zwei am Stand, dann kriegen die mal was auf die Schnauze. Und alle, die sich völlig entsetzt zeigen gegenüber der Gewalt gegen Grüne oder SPDler, die dürfen sich zumindest nicht wundern, wenn sich das in die andere Richtung so natürlich äußert. Das ist ja völlig klar. Also sollten alle mal darüber nachdenken, ob das die richtige Tonalität ist für ein politisches Miteinander oder auch ein gesellschaftliches, in dem wir in Zukunft jetzt es nicht zu irgendwelchen Straßenschlachten kommen lassen wollen. Also schlau ist das alles nicht.
Nee, und jetzt haben sich auch die Innenminister der Länder gemeinsam mit Nancy Faeser beraten, wie man darauf reagieren kann. Ich glaube, das ist wichtig, auch rein symbolisch. Ich glaube trotzdem nicht, dass jetzt neue Straftatbestände, die geschaffen werden oder neue Gesetze oder ähnliches, wirklich helfen, ein soziales Ungleichgewicht oder ein soziales Problem, was wir da über die letzten Jahre geschaffen haben. Ich glaube nicht, dass das hilft, um das letztendlich zu bekämpfen. Da braucht es, glaube ich, andere Ansätze.
Total, sehe ich auch so. Das ist dann natürlich das, was man dann so tut. Ne, wie gesagt, wenn man nicht weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis. In dem Fall hast du dann einen Gipfel und dann stehen alle da und sind völlig besorgt und sagen, da müssen wir was tun. Und alle auf der kommunalen Ebene stehen trotzdem mit runtergelassenen Hosen da, weil natürlich niemand vorbeikommt. Und was leider ja auch Teil der Wahrheit zu sein scheint, ist, dass wenn Politiker, Politikerinnen angegriffen werden, dann hast du eine höhere Aufmerksamkeit. Aber es gilt ja genauso für Privatpersonen. Also warum droht die EVG mit Streiks, weil in Bus und Bahn das Personal angegriffen wird? Das hat natürlich damit zu tun, dass die Gereiztheit, die Aggression generell viel höher ist und dass die Hemmschwelle, was körperliche Übergriffe angeht, wesentlich herabgesunken ist. Und wenn es Politiker betrifft, dann hast du eine Sichtbarkeit und eine Aufmerksamkeit und es ist auch gut, darauf zu reagieren. Aber zur Wahrheit gehört, das betrifft natürlich alle anderen auch. Leider.
Absolut. Und ich glaube, dass wir auch hier sehen, dass sich diese Diskursverschiebung, die wir im digitalen Raum schon ganz lang haben, ja, also wer schon 2020 auf TikTok war, den wundert sowieso gar nichts mehr, weil da wird in Worte gefasst, was jetzt Realität ist, ja. Mhm. Und ehrlich gesagt hat es mich gewundert, dass wir jetzt erst an diesem Punkt sind, dass diese ganze digitale Verschiebung, die wir da erleben und diese digitale Gewalt, dass die jetzt erst so, ja, auf die Straßen kommt. Also auch wenn es absolut zu verurteilen ist.
Gucken mal, wer da spricht.
Putin droht bei Militärparade in Moskau mit Atomstreitkräften. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Am Gedenktag zum Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg hat der russische Präsident Wladimir Putin die Kampfbereitschaft seines Landes beschworen und auch mit Atomstreitkräften gedroht. Diese seien immer in Alarmbereitschaft, sagte Putin am Donnerstag zum Auftakt der jährlichen Feierlichkeiten zum 79. Tag des Sieges bei der großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn ich so im Jahr 2 des Krieges höre, Putin droht mit Atomstreitkräften, da sitze ich da, zuck mit den Schultern und sage so, ja, das ist so sein Leila, das singt er jetzt und man ist textlich so ein bisschen abgestoßen, aber ja, komm, ne? Also ist auch so eine Art von Toleranz, die einsetzt.
Ja, ich frage mich, was Daniel Günther wohl zu diesem Vergleich sagen würde. Ja.
Er hat den Song aber nicht geschrieben, ja. Möchte ich an dieser Stelle. Muss man vielleicht für Daniel Günther auch irgendwann mal positiv ins Feld werden. Er hat den Song nicht verfasst, aber er ist mittlerweile bekannter als Icke Hüftgold, ja, was den Kontext angeht. Toll.
Das stimmt. Schöne Kurve, die das genommen hat. Nee, das geht mir wie dir. Ich weiß noch vor 2 Jahren, ne? Also auch beim Ausbruch des Krieges, wie man da saß und gedacht hat, jetzt ist es soweit, jetzt ist die Welt vorbei. Ja. Jetzt ist es irgendwie 2,5 Jahre später und ich finde, was schon eine neue Qualität ist, ist, dass Putin ja auch diese nuklearen Übungen, die er durchführt, die er auch immer wieder durchführt, dass er die ankündigt. Ja, also das ist schon ein Novum, das ist eine neue Qualität. Mhm. Wir haben auch dazu diese Woche eine Sendung gemacht, und dazu habe ich mit einem Nuklearwaffen- und Sicherheitsexperten gesprochen, der auch sagte, man muss schon sehr stark auf den Zeitpunkt auch gucken, zu dem diese Ankündigung kommt, diese Drohgebärde. Mhm. Punkt 1 ist, ne, haben wir schon gesagt, das ist die Woche der abermaligen Amtseinführung Putins. Wir haben alle die Bilder gesehen, wie der durch diese riesen Kreml-Türen geht und die Leute jubeln und so. Ne? Also hat er sich jetzt wieder selber das schöne Ritual gegeben, sich nochmal bestätigt. Da lohnt es sich, Stärke zu zeigen aus seiner Sicht. Punkt 2, Xi Jinping ist gerade auf Europatour. Und die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja auch in so einer Rede so ein Signal an ihn gesendet, doch bitte den chinesischen Einfluss auf Russland auch zu nutzen. Also da ist irgendwie gerade so ein Feld, was es zu beobachten gilt. Und dann Punkt 3, also dieser Krieg geht schon lange. Das ist ein Abnutzungskrieg, das wissen mittlerweile alle. Und auch Russlands Mittel erschöpfen sich. Zwar nicht so krass gerade wie die der Ukraine, die deutlich schlechter dasteht, was Material und Soldaten angeht. Aber auch Russland nutzt sich an diesem Krieg ab. Und in so einer Zeit, wo das militärische Gerät dünner wird, weniger wird, da schickt es sich immer ganz gut, nochmal schnell die atomare Karte so aus der Hinterhand zu ziehen.
Ja, ich finde, du hast das alles sehr gut aufgefächert. Also da ist zumindest bei mir jetzt schon mal wieder ein größerer Erkenntnisgewinn. Zumal mir bislang, ich hatte nicht so den Eindruck, dass die Abnutzung allzu sehr spürbar sei. Die Wirtschaft brummt in Russland, also es läuft wirklich gut, Wirtschaftswachstum. Und man hat immer das Gefühl, dass also es reichlich militärischen Nachschub für Putin gibt. Egal was Munition, aber vor allen Dingen auch Personal angeht, dass es da ein fast unerschöpflich erscheinendes Reservoir gibt. Wenn du sagst, das ist nicht mehr so, bin ich ja fast ein bisschen ein bisschen beruhigt. Was mir aufgefallen ist, sowohl bei der Militärparade als auch bei der erneuten, er ist ja keine Amtseinheit, ist ja eine Bestätigung, die fünfte jetzt, er lächelt nie. Es läuft doch eigentlich super, aber er lächelt nie. Er ist nie happy, er ist nie froh. Ist es so, weil es ihm als Schwäche ausgelegt würde, wenn er mal freundlich lächeln würde?
Ja klar, also sorry, also wenn ich Autokrat wäre, ich würde auch nie lächeln. Dann würde ich auch immer nur hardcore in die Kamera gucken, um meine Stärke zu manifestieren. Ja. Ist doch total klar.
Das stimmt natürlich. Wenn jetzt Xi Jinping, den du gerade angesprochen hast, der ist ja jetzt gerade auf Europatour, wie du sagtest, aber er trifft vor allen Dingen Leute wie Serbiens Vucic oder Ungarns Orban. Wie realistisch ist es, dass ausgerechnet die beiden sagen, pass mal auf, Xi, aber jetzt auch mal Schluss mit Putin, ne? Wir müssen doch die Ukraine unterstützen, dass Putin, also das geht doch nicht. Hm. Das ist ja nicht, also ist ja kein allzu realistisches Szenario. Man hat ja ein bisschen das Gefühl, dass Xi Jinping da eigentlich so ein bisschen so die Teile der Parallel-EU besucht, die so für sich genommen, ich will jetzt nicht sagen wie die BRICS-Staaten, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so der abgekoppelte Teil der EU. Ich meine, Serbien ist, soweit ich weiß, ja noch nicht mal Teil der EU, aber Ungarn ist also zur Stunde ja noch Teil der EU und Xi weiß auch, mit wem er da lieber zusammensitzt.
Ja, na klar, es ist auch natürlich komplett strategisch, sich jetzt mit denen zu treffen, die ihm da am meisten zujubeln und die auch bei sämtlichen Terminen keine allzu kritischen Fragen stellen, sondern vor allem eine ewige Freundschaft und Verbundenheit betonen. Ne? Also auch das, ich finde das immer sehr spannend, wie sich das strategisch alles so analysieren lässt.
Unterm Radar.
Also das ist mir wirklich nie aufgefallen. Zwischenfall auf OMR-Festival, Stinkbombenattacke bei Lindner-Auftritt. Das berichtet die Mopo, die Hamburger Morgenpost. Plötzlich bereitete sich ein übler, Plötzlich bereitete sich ein übler Geruch in der großen Halle des OMR-Festivals aus, als der Bundesfinanzminister Christian Lindner gerade eine Rede hielt. Wer die Stinkbombe gelegt hat, ist unklar. Da muss man natürlich jetzt zunächst einmal vielleicht auch für Aufklärung sorgen. Also der unangenehme Geruch, als Lindner auftrat, es war nicht Schwefelgeruch, weil Teufel Lindner auf der Bühne stand. Mhm. Es war dann wohl tatsächlich eine Stinkbombe, ein Sanitätsdienst, der habe die Stinkbombe kontrolliert und sie als gesundheitlich unbedenklich eingestuft. In die Halle passen rund 7000 Menschen. Also es ist natürlich nicht schön. Ne? Es knüpft ein bisschen an das an, was wir eingangs schon besprochen haben, zusammen mit der AfD und der SPD und den Grünen.
Ich dachte, also du beziehst dich auf die stinkende Boeing.
Ach so, der Unangenehm. Stimmt, du hast recht. Zufall oder Chiffre. Man könnte jetzt auch sagen, also wenn sie auf solche Gerüche stehen, nehmen sie doch einfach mal so eine Lufthansa-Maschine der Boeing. Dann kriegen sie mehr davon. Die Frage jetzt, die sich anknüpft, ist, inwieweit warst du da möglicherweise persönlich bedroht, weil du selbst auf der OMR-Messe der Online-Marketing-Rockstars gewesen bist, Viktoria?
Ach ja, das ist jetzt ein Painpoint, weil ich wäre natürlich total gern da gewesen als bekennender Online-Journalist-Rockstar, würde ich es jetzt mal umdeuten. Aber ich habe gerade in Mainz Sendewoche und sitze beim ZDF.
Ja.
Kleine Anekdote, ich habe einen Job, in dem man extrem viel Fernsehen guckt, was natürlich super geil ist. Und ich habe immer nur während der Sendungsvorbereitung auf diverse Fernseher geguckt und habe dann zwischendurch gedacht, Daniel Günther auf der OMR und dann im Zeitgleich auch so, Herr Kim K. ist auch auf dem CDU-Parteitag in Neukölln, ist ja interessant. Also es Wahnsinn, waren immer so zwei Szenarien, Bühnenszenarien aufgebaut, die ich dann irgendwie verwechselt habe kognitiv. Ich war nicht da, ich wäre gern da gewesen. Ich hätte mir das tatsächlich gerne angeguckt, auch wenn ich gehört habe, dass das Kim Kardashian-Interview, ja, ich sag mal vom Inhalt her jetzt, dass sie da Sachen gesagt hat, die man schon das ein oder andere Mal auch gehört hat.
So. Du wolltest also einem Kim Kardashian-Interview mangelnde Tiefe attestieren. Sehe ich das richtig? So überraschend.
Nee, das ist jetzt deine Interpretation. Aber ich, das ist auch nicht das, was ich von Kim Kardashian verlange. Ich finde die trotzdem, vielleicht trotz manchmal nicht so krass philosophischem Tiefgang, einfach eine sehr interessante und durchaus auch beeindruckende Person. Ich würde es auch mal gar nicht so moralisch bewerten. Genau. Und natürlich Kai Pflaume. Hey, den wollte ich natürlich auch sehen. Ja, also den möchte ich jetzt hier gar nicht vergessen.
Nee, ich habe nämlich erst gedacht, also ich habe nur Fotos gesehen, also ich war nicht körperlich anwesend. Also bei Instagram konnte man ja sehr, sehr viele Menschen, also auch wirklich sonst geistig gesunde Menschen sehen, die wirklich in höheren Positionen waren, die aber bei der OMR sämtliche Würde über Bord geworfen haben, um irgendwelche Selfies mit Leuten zu machen, wo man denkt, okay, also außer Eistee habe ich, aber gut, das ist was anderes. Ich habe neben Robert Habeck stand auf der Bühne ein ein Jugendlicher. Ich habe da näher rangezoomt und stellte fest, das ist Kai Pflaume. War also absolut begeistert davon. Zum Thema OMR, also ich wünsche allen Beteiligten da wahnsinnig viel Glück. Meine großartige Frau Niki Hassania, liebe Grüße, die sagte zu dem Geschäftszweig OMR eigentlich nur, was machen die da eigentlich? Alles, was du mir erzählst, das klingt für mich immer nur so, ich mache Import-Export. Und so muss ich sagen, ja, in gewisser Hinsicht mag das auch hinkommen. Es gibt einen tollen Text von Judith Lire in der Zeit. Kim Kardashian, Kim kommt. Also wirklich wahnsinnig witziger Text. Ich liebe ihre Texte ohnehin. Also nicht von Kim Kardashian, sondern von Judith Lire. Die schreibt unter anderem ganz am Anfang, na, das fängt ja gut an. So nämlich, moin Judith, schreibt mir jemand, der sich mir nie persönlich vorgestellt hat, in einer Mail mit dem Betreff, Kim kommt später. Moin Judith, Hand hoch. Würdest du nicht auch ein paar Minuten warten, wenn Kim Kardashian erst etwas später zu eurem Treffen schafft? Also, wir natürlich auch. Wer mich da so duzend anmoint, ist, Zitat, dein OMR-Team. In Hamburg ist wieder OMR eine Messe für digitales Marketing. Und in der immer gut gelauten Online-Werberszene duzt man sich halt und nennt sich beim Vornamen. OMR steht für den Veranstalter Online-Marketing-Rockstars. Und um das Rockstars zu betonen, taucht hier auf den Logo-Wänden sehr oft die Mano Cornuta auf. Die Geste mit aus der Faust herausgestreckten Zeige und kleinem Finger, wie man sie aus der Metal-Szene kennt. Wirklich wahnsinnig toller Text, sehr, sehr lustig. Ist auch so eine Art textliche Stinkbombe, die sie da einmal ganz kurz ins Netz geschmissen hat. Aber es lohnt sich sehr. Und das sage ich, ja, als jemand, der den OMR-Podcast Fußball MML hostet. Aber so viel Offenheit und Ehrlichkeit muss dann auch mal sein, oder?
Also für mich ist die OMR-Messe, die ich, wie gesagt, schon mehrere Jahre aus einer gewissen Distanz immer verfolge. Also wir reden ja jetzt auch drüber. Ist schon irgendwie ein großes Ding geworden.
Ja, eben.
Das war für mich dieser Tage so das deutsche Äquivalent zum Met Gala. Bei allem Schlimmen, was auf der Welt gerade passiert hat, man gedacht, ach, das gibt's auch noch. Sowas gibt's auch noch, wo die Frauen in bunten Hosenanzügen durch die Gegend laufen und die Typen alle betont lässig Moin sagen. Das Coole ist ja, Kim Kardashian war bei beidem, ja? Die war sowohl bei der Met Gala als auch bei der OMR. Ja, absolute Adelung.
Ja, das kann man wirklich sagen und du hast natürlich völlig recht. Judith Lire vergleicht es übrigens ein bisschen mit dem Wiener Opernball, also wo Myrtle Lugner immer irgendwelche Prominenten rankarrt und so ähnlich ist es jetzt bei der OMR ja auch gewesen. Robert Habeck war ja da, der ist wahrscheinlich derjenige, der Serena Williams aus dem letzten Jahr ersetzt und Christian Lindner war ja halt eben auch da. Das ist wahrscheinlich der Ersatz für Boris Becker, der im letzten Jahr da war, man weiß es nicht genau. Ist auf jeden Fall toll, alle haben Spaß. Für alle ist es irgendwie so eine Art Flyer-Verteiler, Coachella und das ist doch toll, wenn alle Spaß haben und irgendwie das schöne Wetter genießen. Es ist doch, weißt du, komm, sollen sie alle machen.
Sollen sie machen.
Die gute Tat des Tages.
Viele Stars geben hohe Beträge. T-Online berichtet über Heinz Hönig und die Überschrift dieses tollen Artikels ist, Gil Oferim spendet 5 € für Heinz Hönig. Um 2 lebensrettende Eingriffe finanzieren zu können, hat Heinz Hönigs Umfeld einen Spendenaufruf gestartet. Auch Prominente zeigen sich großzügig. Also es gibt einen Spendenaufruf, weil Heinz Hönig ja nicht versichert war, hat keine Krankenversicherung. Das Spendenziel sind 140.000 €. Er hat also lebensrettende OP. Es gibt ja eine Crowdfunding-Plattform GoFundMe und da kann man dann halt spenden. Und Prominente haben auch, also Mitprominente von Heinz Hönig haben gespendet. Ursula Kaven 500 €, Kathi Karrenbauer 200 €, Jan Hofer 200 €. Til Schweiger hat angekündigt, er wolle 20.000 € spenden. Und auch Gil Oferim in den letzten Monaten, ich sag mal, also vorsichtig, er hatte schon bessere Tage, hat gedacht, weißt du was, ich bringe mich jetzt hier auch mal wieder positiv ins Gespräch. Auch ich spende für Heinz Hönig und mache das aber nicht anonym, was man ja auch machen kann, sondern ich mache das öffentlich.
Ja.
Und ich spende mal 5 €. Wie kommt man da, was, also für dich als neutrale Beobachterin einer solchen Szenerie, wie glaubst du, wie sehr kann man sich durch eine solche Spende zurück in die Herzen der Leute spenden?
Ja, auch hier, ne? Jede PR ist ja vielleicht gute PR, so sagen zumindest einige. Wir sprechen jetzt drüber. Gil Oferim in der Öffentlichkeit einigermaßen geläutert. Das ist das große Comeback mit den 5 €. Auch Til Schweiger, finde ich, reiht sich ja irgendwie dort ein. Also vielleicht diese Spendenaktion als die große Katharsis der in Verruf geratenen Deutschen, ich wusste übrigens auch gar nicht, dass man, oder mir war gar nicht mehr so bewusst, dass man in Deutschland nicht versichert sein kann. Auch wieder was gelernt.
Ja.
Ja, aber bei allen Witzen, die wir jetzt hier machen, habe jetzt gelesen, ne, es ging um lebensbedrohliche Operationen. Da möchte ich mich natürlich jetzt gar nicht lustig machen und wünsche gute Besserung.
Ja, und Heinz Hönig auch, ne?
Genau. Einfach allen Beteiligten alles Gute.
Grüße aus der Phrasenhölle.
Das müssen wir natürlich jetzt noch mitnehmen, wenn ich da schon mal eine Frau vom Fach da habe. Du bist ja schließlich übrigens ja auch. Ich lasse das jetzt so stehen und werde gleich erklären, in welche Richtung ich mich da haspeln wollte. Aber zunächst einmal lese ich diesen Titel aus dem Stern vor: Kendrick Lamar versus Drake. Kann es bei diesem Kampf einen Sieger geben? So wird es gefragt. Es ist der größte Rap-Beef seit Jahren. Die beiden Weltstars Drake und Kendrick Lamar beleidigen einander vor Millionenpublikum. Ihr Streit ist schon älter, doch die aktuellen Vorwürfe sind besonders hart: Pädophilie und häusliche Gewalt. Was ich eigentlich gerade anfing als Satz, also hätte auch richtig schief gehen können, denn ich wollte sagen, zuerst wollte ich sagen, du kennst dich ja aus, und dann bog ich aber ab in die Richtung, du bist ja auch mit Jan Kawelke befreundet, womit ich ja im Grunde genommen unterstellt habe, dass du dich nur auskennen kannst, weil du mit dem im Rap sehr versierten Jan Kawelke befreundet bist. Also ich möchte diesen Halbsatz möchte ich zurücknehmen und
ziemlich antifeministisch
und allein auf deine, will ich nämlich auch gesagt haben, und ich möchte an dieser Stelle deswegen diesen Satz anfangen, also komplett gestrichen wissen, und frage dich deshalb aus reinstem Herzen, wie steht es denn jetzt um Drake und Kendrick Lamar? Das ist ja schon, jetzt geht's ja wirklich immer tiefer ins Bällebad des Hasses.
Also zunächst muss ich mal vorwegschicken, dass ich mich dafür rein privat interessiere. Ich habe da keine fachliche Expertise, sonst gibt es hier, glaube ich, einen Outcry von sämtlichen Musikjournalisten, Journalistinnen. Ja. Ich bin bekennender Fan von beiden, ja. Ich war auf zwei Kendrick Lamar-Konzerten, ich war auch auf einem Drake-Konzert schon. Ich finde die beide gut auf ihre Art. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis zu sagen, dass Kendrick natürlich so der Liebling der intellektuellen Szene ist, die in diese Richtung blickt, vor allem seit er den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Auch interessant, dass das erst so gewürdigt wird, auch dieses Werk, nachdem dieser renommierte Preis so draufgedrückt wurde. Und Kendrick ist halt ein Kassenschlager, um sich mal so einem komischen Wort zu bedienen. Das ist ein absolut kommerziell erfolgreicher Künstler.
Du meinst Drake ist der Kassenschlager.
Drake ist ein Kassenschlager. Ja. Also Kendrick auch, ja, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber ich würde sagen, Drake ist ja noch ein Stück kommerzieller. Jedes Lied klingt gleich, aber für mich klingen die halt alle gut. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Ich gebe das hier bloß einfach mal offen zu. Tatsächlich wird man gerade auch in der TikTok-Welt auch geschämt dafür, wenn man Drake-Fan ist. Ja, also da gewinnt Kendrick ganz klar, weil er ist lyrischer, er ist mehr der Underdog, was sich mir nicht ganz erklärt, weil der ja auch ein absoluter Nummer-1-Fan ist. Da macht er als Drake übrigens auch Witze drüber, weil den ersten Nummer-1-Hit hatte Kendrick Lamar sehr Hip-Hop-untypisch mit Taylor Swift als Feature. Und jetzt wird ja wirklich auf allem rumgehackt, was nur geht. Und ich finde aber auch interessant, dass diese ganzen Vorwürfe, die sich diese Männer jetzt machen, immer unter dem Deckmantel des Schutzes von Frauen oder von Kindern, die da involviert sind, dass das jetzt erst alles rauskommt, wo man sich persönlich daran bereichern kann. Hätte ja auch mal vorher einer sagen können, dass der noch eine Tochter hat und sich um die nicht kümmert oder der mal seine Frau geschlagen hat. Also die Motivation dieser ganzen Revelations, die da jetzt rauskommen, die würde ich doch bezweifeln, beziehungsweise die Motivation dieser Rapper, wirklich etwas Gutes in die öffentliche Debatte zu tragen. Die wollen sich natürlich gegenseitig nur fertig machen, aber es ist natürlich auch alles eine riesige Money-Machine.
Ja, zumal ist ja auch zumindest mal, wie soll ich sagen, hinterfragenswürdig ist, weil Kendrick ja ursprünglich mal von Drake gefeatured wurde, der ja die große Nummer war, und dann den jüngeren und kleineren Rapper Kendrick Lamar gefeatured hat. Und Kendrick Lamar war ja quasi in gewisser Hinsicht ja erstmal Teil des Systems Drake und muss ja von diesen Vorgängen, die ja so anstößig sind, ja in gewisser Hinsicht ja auch schon mal Kenntnis gehabt haben, selbst wenn das schon vor 10 Jahren war oder so. Also das mal nur am Rande. Was mich bei dem, du hast gerade schon gesagt, Pulitzer-Preisträger Kendrick Lamar halt einfach nur erstaunt hat und es immer noch tut, ist, dass der Song Euphoria für seine Verhältnisse textlich so extrem unterkomplex und stumpf ist. Und das war für mich der Beleg dafür, dass also tiefer Hass selbst den Intelligentesten ein paar Stufen weiter runterdummt, als es eigentlich möglich ist. Und jetzt lässt sich der, wie ich finde, ja also deutlich intelligentere Kendrick Lamar da auf so ein Level runter, wo man denkt, also man, früher hätte man immer gesagt, Junge, das hast du doch gar nicht nötig. Mhm. Übrigens, was ich wirklich, ich hatte das vor ein paar Tagen mal geschrieben und hab dann Tage später feststellen müssen, dass das offensichtlich sehr viele Leute sehr bewegt hat und traf dann irgendwie vorgestern in der, ich machte so einen Spaziergang in der Sonne und traf dann Dominik Bloh, liebe Grüße, der sagte, sag mal, das war mal, also ich habe deinen Shitstorm da gesehen, das war ja gewaltig. Und ich traf ihn und dachte, hab so gesagt, echt? Ich habe das, also, und jetzt die Frage, diese philosophische Frage, es gibt das Gleichnis von dem Baum, der im Wald umfällt und dass niemand aber das hört, dass er, ist ein Shitstorm, von dem du keine Notiz nimmst, hat er überhaupt wirklich stattgefunden? Das ist die Frage.
Das ist die Frage, da fällt mir sogar gerade irgendeine Lyric ein, eine Lyric von, ich weiß gar nicht, ob es Megan Thee Stallion oder Nicki Minaj ist, die irgendwie so sagt, is it even beef if I don't know who you are? Sowas in die Richtung, ja. Könntest du jetzt auch auf dich beziehen, ja. Also.
Finde ich schön die Klammer geschlossen. Lustig war, ich habe dann später mal so reingeluschert, ja, so stellenweise. Da haben sich dann auch wirklich Leute gemeldet, Männer wie Frauen, wo ich dachte, huch, ich dachte nach dem 7. Oktober hättest du einfach mal langfristig die Schnauze gehalten, aber hast dich offensichtlich gut erholt. Und ich fand das interessant, weil völlig klar ist, weißt du, wenn so ein weißer Typ Mitte 40 sich zum Thema Rap äußert, dann hast du natürlich ganz viele, die sagen halt, du bloß die Schnauze. Mhm. Wo ich dann andererseits denke, bist du doof oder was? Ich habe schon gewusst, was Battle Rap ist, als Tupac und Biggie noch gelebt haben. Beziehungsweise ich habe noch Songs gehört wie Bitch with a Perm von Tim Dog versus Snoop Dogg, aber das muss natürlich für Menschen Mitte 20 so vorkommen, so als hätte ich in den 90ern über Blur versus Oasis geredet und Tommy Gottschalk hätte zu mir gesagt, pass mal auf, mein Freund, ich weiß noch, wie Status Quo und Uriah Heep sich in der Wolle hatten, und insofern verstehe ich das, dass Menschen, die 20 Jahre jünger sind als ich, sagen, jetzt halt du bloß die Fresse, von dir wollen wir wirklich zu zum Thema Rap nichts hören. Ich muss aber dazu sagen, so ein paar Sachen habe ich auch schon mitbekommen von diesen Sachen. Und um das zumindest von meiner Seite aus abzuschließen, ich mag auch beide. Also ich finde zwar, dass Drake vor 10 Jahren wesentlich besser war. Ich finde das letzte richtig geile Drake-Album ist schon fast 10 Jahre her. Aber
interessant finde ich aber, und das würde ich gerne noch sagen, ne, weil du gerade sagst, dass der Kendrick-Song lyrisch nicht ganz an das rankommt, was man sonst von ihm kennt, der Euphoria-Song. Interessant ist, dass er damit quasi TikTok gehackt hat. Ich möchte ihm gar nicht unterstellen, dass er das bedacht hat, weil I hate the way that you talk, I hate the way that you walk, das ist so simpel, ja. das checkt auch der letzte 11-Jährige auf dieser App, ja. Und gibt gerade einen wahnsinnig riesigen Trend, quasi dieses Soundbit unter ein Video zu legen.
Weil das war auch wirklich das Dümmste, das war auch exakt, schön, dass du es ansprichst, das war nämlich auch exakt das Dümmste, und das hat mich eigentlich auch so auf diese Spur gebracht, wo ich sagte, das textet nochmal so 2 unter Moneyboy, wo ich dachte, Leute, ey, ernsthaft? Aber du hast natürlich total recht, weil das ist wiederum extrem TikTok-kompatibel. Ja. Kannst ja für alles benutzen.
Und der Song ist auch noch SEO-optimiert, denn Euphoria ist ja auch eine sehr bekannte und erfolgreiche Serie, die Drake als Executive Producer mitproduziert hat. Und wenn man jetzt googelt Drake und Euphoria, dann kommt man nicht mehr auf die Serie, sondern eben auf diesen Track.
Guck, und damit haben wir ja nun wirklich jetzt alles popkulturell abgearbeitet, was Hammer. Es dazu noch zu sagen gab. Und das ist normalerweise, ich finde, damit hast du vor allen Dingen im Grunde genommen den Jasmin Embarek der Woche hier gepullt. Weil das ist normalerweise wirklich ihr Fachbereich, aber die wird mutmaßlich schon sehr bald auf dieser Antenne über das neue Album von Dua Lipa sprechen, dessen Album ich, also das Cover, ganz fantastisch finde. Aber das ist heute nicht mehr mein Beritt. Wir sind durch für heute. Liebe Victoria, ich danke dir ganz herzlich für diesen wirklich, also auf allen Ebenen, sehr gewinnbringenden Auftritt und würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder bei uns zu Gast wärst. Es ist immer schön, mit dir zu sprechen.
Ich danke dir für die Einladung. Bis bald.
Ja, machen wir wieder. Dankeschön. Bis dann. Mach's gut.
Ciao.
Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schöne Scheiße.
Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängen. Ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, uns Hans der Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.